Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistik-Dienstleister-Seite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade es entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Martin Gruber zu Gast, der den mittelständischen Transportdienstleister Gruber Logistics aus Südtirol in dritter Generation leitet. Also wieder eine von diesen spannenden Stories aus dem familiengeführten Logistik-Mittelstand. Ich habe mit Martin unter anderem darüber gesprochen, wie sich das Unternehmen im schweren Marktumfeld behauptet. Gruber ist ein bedeutender Player im internationalen Schwerlastverkehr, besonders nach der Übernahme von Universal Transport vor 2 Jahren. Martin sieht das Unternehmen als Pionier im Bereich der Nachhaltigkeit. Er experimentiert seit vielen Jahren mit alternativen Kraftstoffen und Antrieben und hat daher die ein oder andere Erfahrung zu teilen. Spannendes Gespräch. Los geht's. Hallo Martin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Martin, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Endlich mal wieder eine Geschichte von einem Familienunternehmen. Diese Stories finde ich immer besonders spannend. So Familienunternehmen, die seit dritte Generation in Familienhand sind und sich am Markt erfolgreich durchsetzen. Ich habe auch schon mal den Holger Dechernd, den Chef von Universaltransport, im Podcast bei mir zu Gast gehabt. Der ist ja inzwischen auch Teil eures Teams, beziehungsweise Universaltransport ist Teil von Gruber Logistics. Wer da nochmal Interesse hat, da reinzuhören und nochmal die Hintergrundinformationen dazu zu hören, der sei gerne eingeladen. Aber ja, lass uns vielleicht starten mit der Historie von Gruber Logistics. Ich habe gerade erwähnt, dritte Generation, 1936 gegründet. Geh mal so ein bisschen die Historie von Gruber Logistics. Finde ich immer super spannend, wie solche Dinge entstehen und sich dann am Markt halten in 3 Generationen.
Gerne. Ja, es begann alles mit meinem Großvater. Der war ein Findelkind nach dem Ersten Weltkrieg und wurde dann auf einen Bauernhof gesteckt und musste dort sozusagen als Knecht helfen. Ja, weil da gab es keine anderen Möglichkeiten. Und dann als junger Bub hat er sich dann entschlossen, einen Wald zu pachten, hat dort Holz geschlagen. Und irgendwann hat er verstanden, ja, wenn ich den in die Stadt bringe und dann dort verkaufe, bekomme ich viel mehr. Und hat sich dann irgendwann damit den ersten LKW angeschafft. Und die Anschaffung des LKWs war sozusagen dann die Gründungsstunde des Unternehmens.
Und das war 1936?
Das war 1936, ja.
Man muss dazu sagen, ihr kommt aus Südtirol, das muss man dazu sagen. Genau. Man kann es nicht so richtig hören an Akzent oder Dialekt, aber das nochmal dazu gesagt, genau.
Richtig. Mein Opa ist noch in Österreich geboren, ne? In der K&K-Monarchie natürlich, ja. Und danach ist es zu Italien gekommen. Ja, und nach dem Krieg hat mein Opa dann wieder begonnen. Also die LKWs wurden während dem Krieg enteignet. Interessanterweise, vielleicht auch eine ganz lustige Geschichte, während dem Krieg, als dann Kraftstoff knapp wurde, ist man mit Holzgas gefahren. Und wenn man das heute den jungen Leuten erklärt, können sie es kaum glauben. Nicht? Einer saß hinten und hat Kohle nachgeschöpft und der andere hat vorn gelenkt. Und alles betrieben damit. Das ist auch ganz interessant. Ja, und nach dem Krieg hat er angefangen wieder mit einer reinen Vermittlungsagentur. Anfangs gab es den einzigen Kunden im ersten Jahr, das war die US Army. Die waren von oder nach Deutschland nach Italien brachten. Da war das alles noch ein bisschen anders. Internationaler Transport war damals ja noch was Abenteuerliches, sage ich mal. Ja. dann hat sich die Firma mehr als Zollagentur entwickelt. Schon mit mehreren Niederlassungen an verschiedenen Grenzübergängen. Und erst in den 70er Jahren hat man wieder angefangen, erste LKWs zu kaufen. Und zwar waren das eigentlich schon die Kinder von meinem Opa. Ja? Mhm. Also die Generation von meinem Vater. Ja, mein Opa ist relativ früh dann gestorben. Und die 6 Kinder also haben dann das Geschäft übernommen. Und die Leitung hatte meine Tante inne. Also eine Frau an der Spitze des Unternehmens. Ja. Mhm. In den 80er Jahren hat man dann mit Sammelgut begonnen, mit den ersten Schwertransporten für Caterpillar, also eine Diversifizierung schon. Caterpillar, das war auch ganz interessant, das waren dann die ersten Geräte, die man ja so per Straße nach Italien brachte. Das war auch der Grund, wo wir in den Schwertransportsektor eingetreten sind. Und das war noch abenteuerlich, da hatten wir noch die Fahrer natürlich aus den Tälern rund um Bozen. Ja. Das waren noch richtige Burschen. Aha. Die mussten dann in Belgien die großen Baumaschinen übernehmen und mal die Kabine demontieren, weil es schon selbst nicht auf den LKW gepasst. Ja? Und dann am Zielort in Italien hat man die Kabine wieder montiert. Das können wir uns heute auch nicht mehr vorstellen. Ja?
Sehr hemdsärmlich unterwegs, genau. So ist es, ja. Sehr pragmatisch.
Ja, so begann dieser Produktzweig. In den 90er Jahren haben es dann leider die Geschwister meines Vaters zum größten Teil getrennt, hat das Unternehmen ein bisschen aufgespalten, aber dann auch wieder Anfang der 2000er Jahre haben wir dann auch wieder angefangen, stark zu wachsen und in andere Bereiche zu expandieren und haben ja auch für neue Kundengruppen zu arbeiten. Ne? Wir sind heute sehr stark immer noch weiter im Maschinenbau, klar, ja? Stahl, aber mittlerweile auch FMCG oder Möbel, Mode und natürlich auch viel Stahl. Und im Laufe der Zeit hat sich das natürlich alles mit verändert, so wie sich unsere Branchen verändert haben, so haben wir uns mit unseren Dienstleistungen mit verändert.
Mhm. Sag noch gerne ein paar Dinge, wie du tatsächlich dann ins Unternehmen kamst. War das für dich von vornherein klar, dass du irgendwann eine Rolle spielen wirst im Unternehmen, weil es einfach so Tradition war? Oder hast du auch mal irgendwann andere Ambitionen gehabt oder darüber nachgedacht, was ganz anderes zu machen?
Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir nie vorgestellt, ins Unternehmen zu kommen.
Okay.
Ich war zwar immer schon ein Unternehmergeist sozusagen, und habe alle möglichen Geschäftsideen versucht und gewollt und ausgekniffelt.
Was denn zum Beispiel? Gib mal ein Beispiel von Dingen, von Geschäftsideen, die du entwickelt hast.
Also während dem Studium habe ich zum Beispiel eine Pizzeriedenkette gehabt und einen Lieferservice für Pizzas.
Okay.
Ja, ist auch ganz gut gelaufen. Und dann verschiedene Aktivitäten. Aber letztendlich hat mich mein Vater schon relativ bald nach dem Studium mit ein paar Tricks überzeugt, mal kurz ins Unternehmen zu kommen.
Aha.
Ja, da bin ich nicht mehr weg. Ja, das war dann eigentlich ganz lustig, ja. Ja, die stolpert man dann hinein und ich konnte dann selbstständig zum Beispiel in den deutschen Markt eintreten. Ich habe dort dann eine eigene Firma geführt, gleich als junger Student sozusagen oder halt ja, nach dem Studium. Ja, und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich sozusagen dann im Unternehmen geblieben bin.
Mhm. Ja. Und bist du heute der einzige verbliebene Gruber im Unternehmen oder gibt es noch weitere Familienmitglieder?
Mein jüngerer Bruder ist auch aktiv im Unternehmen. Der leitet den Bereich Schwertransporte. Ist dort auch da sehr viel zu tun. Und mein Onkel, der noch aus der Generation von meinem Vater, aber der Jüngste im Bunde war, der ist noch im Unternehmen aktiv.
Ja, Schwertransporte war eben schon mal das Stichwort. 2022 habt ihr einen großen Konkurrenten, Universaltransport, übernommen und da ist ein richtiges Schwergewicht entstanden. Erzähl mal ganz kurz, was die Beweggründe waren und dann auch einen kleinen Blick darauf, jetzt 2 Jahre später, wie das Ganze sich vollzogen hat und wie es gelaufen ist.
Ja, also man muss einmal sagen, wir kannten uns schon vorher. Ja, es war sozusagen nicht auf den Verkauf ausgerichteter Kontakt, sondern bei manchen Kunden und bei manchen Messen hat man sich natürlich getroffen, ja. Und daraus entstand dann auch ein loser Kontakt. Und vielleicht muss ich es aus einer anderen Perspektive erklären. Denn also nicht aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive, die dann die Gruber-Sicht wäre. Ja. Ich muss sagen, dass ich den Ansatz der ehemaligen Eigentümer sehr bewundere. Und zwar, sie waren ja relativ jung, ja, Mitte 50 und Anfang 60. Mhm. Sie haben das Unternehmen selbst damals als Management-Buyout übernommen, vor 20 Jahren, und haben sich dann früh genug umgeschaut und haben gesagt, ja, irgendwann gehen wir auch in Pension. Ja, wir wollen nicht mit 75 im Unternehmen sitzen. Und wir haben dann als erstes bei bekannten Unternehmen, wo sie glaubten, dass ihre Firma gut aufgehoben wäre, mal angeklopft. Ja. Mhm. Also ganz ein anderer Ansatz. Ja. Und da muss ich schon sagen, auch der Schritt, dass man sich früh darum kümmert, Hut ab. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch für die Firma toll, denn man kann somit die Kontinuität und Stabilität der Menschen in den Vordergrund stellen. Sagen wir, das ist der Ansatz, den die Verkäufer hatten. Ja. wir natürlich waren auf Suche nach oder mit dem Drang nach Expansion, war es für uns der perfekte Fit. Weil wir in neue Branchen in der Schwertransport, zum Beispiel wir hatten keine Betonteile-Logistik, nenne ich es mal so, haben wir überhaupt nicht gemacht. Die ganze Bauindustrie in diesem Bereich an Betonfertigteile machen wir überhaupt nicht. Genauso wie Windenergie machen wir gar nichts. Ja. Und somit war das eigentlich komplementär. Das heißt geografisch wie auch von einem Produkt innerhalb vom Schwertransport. Und deshalb auch der perfekte Fit. Und da kann man eigentlich sagen, dass wir aus zwei europäischen Champions damals im Groß- und Schwertransportmarkt mit dem Zusammenkommen den wichtigsten Player in diesem Bereich geformt haben. Ja. Nochmal zurückkommen auf die Verkäufer, kann ich nur unterstreichen, dass ich geehrt bin, dass sie die Firma Gruber Logistics als Heimat für ihre Mitarbeiter gewählt haben.
Heutzutage nicht mehr selbstverständlich, ne? Dass man wirklich so ein Augenmerk drauf richtet, dass man sich wirklich Gedanken drüber macht und sich frühzeitig Gedanken macht und nicht so ein Fire-Sale sozusagen, wenn gar nichts anderes mehr geht, sondern sich frühzeitig Gedanken macht und dann den richtigen Platz auch für die Mitarbeiter findet. Ne? Das ist heute nicht mehr selbstverständlich.
Ja, und auch nicht, dass man nur nach Bieterwettbewerb und den höchsten Preis und ganz egal, was dann passiert. Ne? Das ist ja auch ein anderer Ansatz. Ne? Sondern die haben ja auch bewusst sich entschieden, ein anderes Familienunternehmen zu verkaufen, dort, wo die Mitarbeiter dann ähnlich aufgehoben sind, wie sie bei ihnen waren. Ne? Das ist schon wirklich ein bisschen was anderes. Ja.
Ja, du hast eben beschrieben, dass diese Bereiche, die ihr beiden abgedeckt habt, sozusagen sehr komplementär waren. Du hast gesagt, dass so Großteile, Betonteile und diese Windkraftanlagen und so weiter nicht euer Fachgeschäft oder euer Kerngeschäft war, nicht eure Expertise war, die lag aber bei Universaltransport.
Ja.
Wie schwierig ist es eigentlich heutzutage, wenn ihr jetzt entschieden hättet, euch diese Kompetenz selber anzueignen, wie schwierig wäre es geworden, da reinzuwachsen in so eine Kompetenz? Ist das so unterschiedlich und so schwierig?
Ich glaube nicht, dass es rein um die Kompetenz geht. Natürlich sind da Erfahrungsschätze dabei. Ja. Wir haben halt vor vielen Jahren, als der Boom in Italien auch war mit der Windkraft, hatten wir auch Windkraft gemacht. Ne. Aber da geht es viel mehr um sprungfixe Investitionen in das richtige Equipment. Ja.
Ja.
Und dann die spezifische Ausbildung der Mitarbeiter und auch ein bisschen den Markt. Ne. Man muss dort ja sich schon bewegen. Ne. Das ist jetzt nicht ein unendlich großer Markt, ja. Solange nicht einer der Player, die dort aktiv sind, was ganz falsch machen, dann werden die Kunden auch nicht so einfach die Firmen austauschen. Ne? Also es gibt auch eine Eintrittsbarriere, sage ich mal. Ja? Natürlich kann man auch über einen Preis hineingehen, aber das wäre nicht unser Ansatz. Ja? Deshalb sage ich, der Weg so ist natürlich besser. Ne?
Und seid ihr jetzt 2024 europaweit so die Größten in dem Bereich, der größte Anbieter für diese Art von Dienstleistung?
Also es gibt keine Marktdaten sozusagen, aber rein von Fahrzeuganzahl und Umsatz in diesem Bereich, wirklich spezifisch in diesem Bereich, mit Sicherheit, ja.
Wie groß ist das Potenzial noch für diesen Markt? Gehst du davon aus, dass der Markt noch groß wachsen wird? Ich meine, du hast dich ja bewusst dazu entschieden, da zu expandieren, da reinzugehen, da zu investieren, da zu kaufen. Da musst du eine gewisse Erwartung haben, wie sich dieser Markt in der Zukunft entwickelt.
Ja, ich denke, dass der Schwertransportmarkt an sich nicht mehr so stark wachsen wird. Ja, das ist ja ein bisschen mit der Industrialisierung in Europa, ne? Wenn man denkt, Maschinenbau, Schwerkomponenten, ich meine, das wird immer schwieriger. Ne? Bedenken wir nur mal in Deutschland, wie viele Unternehmen, Hersteller von Schwerkomponenten in the middle of nowhere den Firmensitz haben. Ja? Infrastruktur wird immer maroder, wie bringe ich die Teile weg? Ja? Also das ist schon ein großes Problem. Ne? Das zum Teil nicht nur in Deutschland, vielleicht dort ein bisschen mehr wie irgendwo anders, aber das wird immer mehr zu Problemen. Also denke ich nicht, dass jetzt einfach nur boomt der Schwertransportmarkt, aber selbst wenn wir der Größte sind, haben wir noch einen kleinen Marktanteil und keine hundertprozentige geografische Abdeckung. Also bleibt sehr viel Raum noch für Expansion und Wachstum.
Ich kann mich erinnern an das Gespräch mit Holger Dechern, der Chef von Universaltransport. Wir haben damals so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, in der Branche so ein bisschen. Und ich kann mich erinnern, dass er so sehr geklagt hat über die Bürokratie, über die Genehmigungsverfahren für solche Transporte beispielsweise. Riesenkatastrophe, hört man auch immer wieder in der Presse. Hat sich das inzwischen ein bisschen gebessert? Oder wie sieht die Situation heute 2024 aus, zwei Jahre, nachdem ich mit Holger gesprochen habe?
Es wird nie besser.
Es wird nie besser. Oh, das ist schon mal, schon mal frustrierend.
Diese Hoffnung, also nur von der Hoffnung leben können wir nicht. Wir müssen es uns besser machen. Ja? Wir müssen einfach besser damit umgehen. Ja? Aber da muss ich auch nochmal, was ich dem Holger immer sage, er kann schon immer lachen. Ja, man beschwert sich so in Deutschland, komm mal nach Italien.
Ist es auch noch schlimmer? Ist
ja, so? Natürlich, ja.
Ja, okay.
Okay, es hat jetzt schon mal einen Peak in Deutschland gegeben, ja. Das hat sich jetzt ausgeglichen und wir haben ja auch in Gesprächen mit der Autobahn AG gesehen, dass wir gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel arbeiten und das versuchen zu vereinfachen. Also da gibt es schon Schritte in die richtige Richtung, ja. Aber Natürlich wird die Bürokratie immer größer. Die Sicherheitsanforderungen, sage ich mal, die werden vielleicht nicht größer, aber mit der maroderen Infrastruktur wird es natürlich immer ein größeres Problem. Und man muss auch bedenken, die Leute in den Ämtern müssen ja dann auch die Verantwortung übernehmen für diese marode Infrastruktur, wenn sie uns eine Durchfahrtsgenehmigung geben. Ja? Also ich habe da auch schon Verständnis für dieses Problem. Ja? Ich glaube, wir müssen allgemein an der Infrastruktur arbeiten. Ja?
Ja, gib mal ein paar so konkrete Beispiele, so ganz handfeste Beispiele, aus denen klar wird, dass die Bürokratie da wirklich ein Hindernis ist. Aus dem Alltag, was ist so typischerweise so ein Problem, was immer wieder auftaucht, was du gerne beseitigen würdest?
Jetzt werden wir ganz spezifisch auf den Schwertransportmarkt bleiben. Da kann ich Antrag auf eine Strecke stellen, na, die bin ich jetzt immer gefahren, ja, und da passiert jetzt auf dieser Strecke irgendwie etwas. Und dann lehnt mir das Amt die Strecke ab, sagt, nee, da kann ich da keine Genehmigung für diese Durchfahrt geben. Er schickt mir aber dann nicht mit. Sag ja, du könntest ja diesen Umweg fahren, dann kann ich dir Genehmigung ausstellen. Mhm. Das macht er nicht, sondern er sagt nur nein. Du musst sozusagen rausfinden, wo der bessere Weg wäre, weil ja der alte Weg nicht mehr geht. Ja? Wo kann ich jetzt fahren? Und nun, vielleicht muss man 2-3 Mal einen Antrag stellen. Ja?
Und dieses Antragstellen selber, das ist ein enorm langwieriger Prozess. Ist es sehr, sehr schwierig beispielsweise, wenn diese Ablehnung kommt, dann nochmal reinzugehen und das irgendwie anzupassen, die Strecke?
Sagen wir, jein. Ne? Von außen betrachtet, wenn ich es als Einzelfall sehen würde, sage ich, ja, was liegt daran, muss ja die Strecke neu antragen und dann digitalen Antrag neu verschicken und die Zeit wieder absitzen. Ja? Aber probieren wir das mal den Kunden zu erklären. Ja, der schon wartet und sagt, wie, jetzt, ich habe die Ware steht da, fahr doch. Oder? Und der andere nebenan vielleicht kann fahren.
Mir kam gerade ein Gedanke aus einem Gespräch in einer völlig anderen Branche, was ich kürzlich mal geführt habe, wo jemand einen interessanten Insight mir gebracht hat. Der hat auch ähnlich mit so Anträgen zu kämpfen und Bürokratie und Ämtern und Anträgen und so weiter. Und er sagte, weißt du was, Boris, für unser Geschäft ist das eigentlich gar nicht schlecht. Je komplizierter, desto besser, denn das ist eine entsprechend hohe Einstiegshürde. Je komplizierter dieser Prozess ist, desto einfacher ist es für uns da festzuklammern sozusagen in dieser Position. Und Unternehmen von außen können nicht rein, weil wir verstehen, wie man diesen Prozess am besten managt. Und das ist so eine Art natürlicher Burggraben. Das war eine interessante Einsicht, die war sehr, sehr... Ja, sehr, sehr ehrlich. Das war auch eher so ein Off-the-Record-Remark sozusagen, ja. Also als die Mikrofone aus waren. Aber es passt hier auch so ein klein bisschen, oder? Also wenn man wirklich in so einem Behördendschungel täglich gefangen ist, aber da auch eine Expertise entwickelt, wie man diesen Behördendschungel entsprechend meistert und andere können es nicht so gut, dann ist es doch ein Alleinstellungskriterium, oder?
Ja, aber jetzt müssen wir dann leider auch ein bisschen uns mit der Realität beschäftigen.
Ja, okay.
Wer sind denn die größten Konkurrenten für ein Unternehmen wie uns? Das sind nicht die größeren Mitbewerber, ja, die in der gleichen Liga spielen wie wir, sondern es sind die kleineren oder manchmal die schlaueren, die dann eben ein Auge zudrücken, wo ich auf die Genehmigung warte.
Okay.
Ja, und das ist eigentlich das wahre Problem. Ja? Und da muss man ganz ehrlich sagen, also wenn das Genehmigungsverfahren schwieriger wird und wir mehr Expertise haben, dann könnte es tatsächlich ja ein Wettbewerbsvorteil sein oder zumindest eine Markteintrittsbarriere. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, das Problem ist anders verliegt. Ja, und jetzt sage ich, das liegt natürlich dann von Land zu Land verschieden. Ja, wir arbeiten ja international, aber unser größtes Problem liegt eigentlich darin. Ja. Wir natürlich möchten sauber arbeiten. Wir möchten Sicherheits- und Qualitätsstandards einhalten und sind dann manchmal nicht konkurrenzfähig.
Wenn ihr nach den Regeln spielt, was ihr da macht. Aber es gibt andere Player, sagst du, die nicht nach den Regeln spielen oder da eher mal ein bisschen nachlässiger sind.
Es gibt auch genügend, die konsequent nicht mit den Regeln spielen.
Wie sieht es überhaupt aus bei grenzüberschreitenden Transporten? Habt ihr auch viele Situationen, wo es über Grenzen hinweg geht? Wie schwierig ist das da, dann die richtigen Genehmigungen dafür zu bekommen oder ist das gar nicht so ein großes Problem?
Wir sind organisiert in den Ländern, wo wir fahren und sind imstande, in ganz Europa Genehmigungen zu organisieren. Ja, größtenteils auch aus eigener Hand. Also ich glaube nicht, dass das Grenzüberschreitende für uns ein limitierender Faktor ist. Sagen wir, wir als Gruber sind ja immer mehr international ausgerichtet gewesen. Ja. Bis vor ein paar Jahren haben wir auch so gut wie keine nationalen Transporte durchgeführt.
Okay.
Also sind wir schon mal ganz von einer anderen Mentalität gekommen. Ja? Also ob das jetzt international läuft oder national, ist jetzt kein großer Unterschied für uns.
Ja, und nochmal so, um das Ganze in Perspektive zu setzen, diese Schwertransporte sind nur ein Teilbereich von euch. Wie groß ist der Bereich im Vergleich zum Rest? Ist es ein sehr, sehr großer Teil? Wie würdest du es beschreiben?
Ein Drittel.
Ein Drittel ungefähr, okay. Dann beschreib nochmal, was der Rest ist. Haben wir am Anfang gar nicht so konsequent beschrieben, wie der Rest eurer Dienstleistung eigentlich aussieht.
Gut, dann vielleicht gehen wir nochmal, wie gesagt, in die Geschichte zurück, oder? Kommen wir wieder zur Geschichte.
Ja, sehr schön.
Ja, also geboren als Vermittlungsspedition, nennen wir es mal so. Ja. Sind auch in den Wir haben angefangen als Sammelgut. Das haben wir in den 80er Jahren begonnen. Und bis vor ein paar Jahren waren wir so ein Regional Hero in Nordostitalien. Und vor ein paar Jahren haben wir uns entschlossen, wir möchten gerne ein nationaler Player werden in Italien. Und haben dann eigentlich ein flächendeckendes Netz in Italien aufgebaut. Deshalb ist das jetzt auch mittlerweile ein sehr wichtiger Faktor in unserem Bereich oder eine Dienstleistung in unserem Portfolio. FTL, also normale Komplettladungen europaweit, fast ja weit über 40% Anteil, eher 50% Anteil der größte Bereich. Dort auch mittlerweile stark national in mehreren Ländern, aber schon vom Grundgedanke her immer international. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, Schwertransporte. Wir sind auch von den Schwertransporten in den Luft- und Seebereich gekommen. Da sind wir auch mittlerweile über 20 Jahre aktiv. Das ist ein sehr interessanter Bereich für uns, wo wir an verschiedenen Standorten arbeiten. Auch ein bisschen kommend immer von den Schwertransport- oder von den Maschinenbaukunden sind die in die Logistik eingetreten, also Lagerlogistik und zusätzliche Service-Dienstleistungen. Mittlerweile natürlich auf das ganze Kundenspektrum ausgeweitet. Und die letzte Business Unit sind Industrieverlagerungen und Montagen. Können wir Fabriksanlagen oder Maschinen demontieren und irgendwo anders auf der Welt wieder montieren. Das ist eine kleine Einheit, die aber immer interessant ist, denn die zieht dann meistens mehrere andere Business Units in den Projekten mit hinein. Ja, wenn ich mich heute beschreiben würde, was sind wir? Ja, wir sind ein Logistikdienstleister, der mit Nachhaltigkeit in die Digitalisierung als Eckpfeilern nach Lösungen für unsere Kunden sucht.
Okay, das ist spannend. Dann lass uns gerne da einhaken. Lass uns die beiden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, CO2 und sowas gleich eingehen. Lass uns mal bei Innovation bleiben und bei technischen Entwicklungen und Digitalisierung. So beschreibst du dich tatsächlich, so beschreibst du das Unternehmen, dass das sozusagen einer eurer Grundpfeiler ist. Wie macht sich das bemerkbar? Was habt ihr in den vergangenen Jahren an interessanten Innovationsprojekten an den Start gebracht, die so ein bisschen exemplarisch verdeutlichen, dass euch die Digitalisierung wirklich wichtig ist?
Digitalisierung ist immer schwer zu beschreiben. Ja, weil man muss ja, wenn wir jetzt wirklich Ernsthaftes betreiben wollen, dann können wir jetzt wieder ein paar Schlagworte uns austauschen. Ja, da kommen wir jetzt viel weiter, weil keiner was verstanden hat, was da wirklich gemacht wurde, oder? Oder wir versuchen es anhand von ein paar Beispiele vielleicht mehr zu erläutern. Ja, also, ja. Digitalisierung war ja auch vor ein paar Jahren ein Trend, ein bisschen jeder hat davon gesprochen. Ja, ja, wer erst dort begonnen hat, hat schon verloren sozusagen. Ja, wenn ich es mal so platt ausdrücken kann. Wir haben uns da schon eigentlich lange damit beschäftigt. Wir haben intern eine eigene Entwicklungsabteilung und eine Innovationsabteilung. Und da beschäftigen wir uns eigentlich damit, wie wir unsere Prozesse besser darstellen können. Ja, deshalb, wenn ihr mich fragt, ja, was bedeutet Digitalisierung, dann würde ich als erstes sagen, die Digitalisierung muss uns eine Effizienzsteigerung bringen.
Ja.
Sonst arbeiten wir am Ziel vorbei.
Nicht nur die Digitalisierung der Digitalisierungswillen.
Genau, ja. Ja, und das heißt, wir müssen Komplexität auch reduzieren und am Ende heißt es, wir steigern die Wettbewerbsfähigkeit. Alle anderen Initiativen in diesem Bereich bringen uns nichts. Ja. Jetzt sage ich mal vielleicht, was mich heute beschäftigt. Momentan sind wir dabei, ja, eigentlich in zwei verschiedenen Projekten. Eins ist gefördert auch von der Europäischen Kommission. Keystone heißt es, da geht es darum, einen ICMR zu erproben. Ja. Mhm. Das klingt dann ja recht einfach, ne? Ja, wenn man heute ist alles gewohnt, alles digital zu machen. Aber es geht ja darum, dass die ganzen verschiedenen Akteure digital auch vernetzt sein müssen. Ja. Und ja, wir dann auch eine gewisse Sicherheit und Privacy garantieren müssen. Ja. Also es ist eigentlich viel komplexer, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ja. Dort haben wir jetzt schon auch Tests durchgeführt, Software verschiedene getestet und das ist ganz interessant. Also da ist eine sehr große Arbeitsgruppe. Ne. Zum Beispiel haben wir schon Verkehre von Deutschland in die Türkei damit abgewickelt. Ja. Komplett digital. Natürlich hatten wir noch das Papier mit als Sicherheit, aber es hat schon funktioniert. Also Selbstverzollung und so weiter. Ja. Und ja, das ist zum Beispiel ein Thema, wo man stark arbeiten kann, wo wir uns auch vorbereiten müssen, wie wird die Zukunft ausschauen. Wenn wir uns ein bisschen zurückschauen, was haben wir früher gemacht? Ja, ja, wir haben vor über 8 Jahren begonnen mit der Entwicklung von eigenen Produkten, weil wir sie auf dem Markt nicht gefunden haben, von einer Plattform, wo wir Kunden und Lieferanten unsere Arbeit mit denen erleichtert haben. Aber genauso, ja, damals war natürlich ganz groß die App mit den Fahrern, der ganze Informationsaustausch, Informationen von den Fahrzeugen reinholen. Wir haben aber auch ein Workflow-Tool im Unternehmen implementiert, wo wir dann verschiedenste Workflows abbilden können, als simpelstes Dokumentflow, ne? Unterzeichnung, aber auch zum Beispiel, was auch ganz interessant ist, ein Tool, wo wir die ganze Prozesslandschaft im Unternehmen darstellen und sozusagen jeder seine einzelnen Prozesse nachschauen kann, wo er irgendwo involviert ist. Ja. Und auch die Funktionen, Positionen, Rollen im Unternehmen ganz klar dargestellt sind. Ja. Das sind alles so Dinge, die wir daran gearbeitet haben. Das heißt, dass man ganz stark an den Daten arbeiten muss. Wenn wir sagen, ja, ich möchte den Kunden zeigen oder eine Route vorgeben, unserem Fahrer, sage ich mal, ja, dann heißt, wenn ich mal ganz einfach anfange, wir müssen erstmal alle Adressen verifiziert. Die müssen punktgenau verifiziert sein. Ja. Das heißt, höchste Datenqualität. Da fängt schon mal die ganze Digitalisierung an. Ne. Ich muss erstmal die Daten ordentlich sauber halten, erheben und bearbeiten können. Ja. Und dann kann ich ganz viele Tools machen.
Ja. Ja, aber nee, interessant. Lass uns noch mal ein paar Dinge ganz spezifisch eingehen. Vielleicht nochmal zurück zu diesem digitalen Frachtbrief, den du da beschrieben hast. Ja. War das auch eine Situation, wo ihr gesagt habt, wir schauen mal, was im Markt eigentlich verfügbar ist? Wir haben es da nicht gefunden und haben gesagt, okay, dann nehmen wir selber an die Hand. Wir machen selber mit Partnern was gemeinsam. Beschreib mal, wie da so die Genese dieses Projekts da aussah.
Unsere Mission ist ja, dass wir neue Lösungen für unsere Kunden suchen. Ja? Das heißt ja schon, dass wir proaktiv sein sollten und eigentlich weitergehen, also sich nicht nur mit dem Status quo beschäftigen, sondern was kann morgen sein, wie können wir uns vorbereiten und nicht nur, wie können wir uns vorbereiten, wie können wir ein Teil davon sein. Ja? Ja. Und wir haben auch eine Forschung- und Entwicklungsabteilung, wo wir innerhalb von internationaler Innovationsnetzwerke uns bewegen. Ja? Also international heißt in diesem Fall auf europäischer Ebene. Und wir sind zum Beispiel auch Teil von über 10 von der Europäischen Kommission finanzierten Projekten und sind auch in verschiedenen Gremien, in verschiedenen Vereinigungen drin. Ja. Zum Beispiel eins, das ist eine Arbeitsgruppe, die heißt Digital Transport and Logistics Forum. Das ist wirklich von der Kommission, da sind auch die ganzen Regierungsvertreter drin und wir eben als Transporteur. Und die beschäftigt sich mit der Digitalisierung in Europa, im Transport- und Logistiksektor. Ja. Und was machen die? Die müssen ja ganz viel Grundlagenarbeit leisten. Deren Hauptthema ist Datensicherheit und Datenaustausch. Weil erst wenn ich das bewerkstelligen kann und alle verschiedenen Ämter anbinden kann, kann ich überhaupt einen ECMR andenken. Ja? Also es ist wesentlich komplizierter, wie man denkt. Ja?
Ja, klar.
Und innerhalb von dieser Gruppe ist dann entstanden, ja lass uns doch, bevor wir die ganze Arbeit fertig haben, auch mal reelle Tests machen. Dann hat sich eine Subgruppe daraus gebildet, auch wieder mit einem finanzierten Projekt. Und gesagt, so, jetzt probieren wir mal, wie können wir es in echt machen. Ja? Und deshalb sind wir dann da dabei, ja? Weil wir schon oben im anderen Projekt dabei waren. Das so zur Erklärung.
Ja, was steht jetzt noch so einem flächendeckenden Rollout von dieser Lösung entgegen? Du hast erwähnt, ihr habt schon Transporte in die Türkei abgewickelt, was natürlich auch mal ein, nicht Worst Case, aber so ein anspruchsvoller Use Case ist. Aber was steht jetzt noch im Wege? Wieso ist es bisher nur bei Pilotprojekten bzw. Testphasen und nicht flächendeckend ausgerollt? Wo sind da jetzt noch die Hindernisse?
Ja, jetzt muss ich schauen, ob ich politisch antworten soll, oder?
Oder diplomatisch.
Ja, oder diplomatisch.
Wie du möchtest.
Ich würde mal so sagen, wenn ich es mal auf den Punkt bringen darf, es scheitert an der Kleinstaaterei in Europa. Oder? Wir sind einfach noch zu viele Kleinstaaten, die auf sich schauen, als sich eingestehen, dass Europa ein Land sein müsste in der Welt. Und solange wir alle nur unser Süppchen kochen im Kleinen, wird da nicht viel draus werden.
Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite kennst du ja, wo alle sagen, Mensch, alles wird uns von der EU aufgedrückt und das passt in unserem Land nicht und diese One Size Fits All passt nicht. Das ist so die Gegensicht. Ne? Also es gibt auch viele Gründe, warum jeder sein einzelnes Süppchen kochen sollte, aber in solchen Fällen in der Tat ist das sehr, sehr kontraproduktiv.
Ja, aber wenn dieses Argument, kann ich gleich eine Analogie im Unternehmen darstellen. Wenn man die Abteilung, keine Ahnung, irgendwas FDL irgendwo in Europa, in Gruber, ja, wenn die nicht so läuft, dann wird sie immer 10 Gründe finden, warum die Unternehmensleitung Schuld dran hat. Also ist immer fein, ja. Und dann der Bereichsleiter FDL, der wird auch sagen, ja, also wir würden sie anders machen, nicht nur, ja. So, deswegen es ist zu fein, immer die Schuld nach oben zu schieben, ja. Und in Europa ist halt momentan die Kommission, man kann ja politisch streiten, ob es richtig aufgesetzt ist oder nicht, aber es ist einfach, den schwarzen Peter nach oben zu schieben, oder? Anstatt zu sagen, was kann ich machen, oder?
Aber das ist jetzt so strukturell so stark verankert, was du jetzt gerade beschreibst, die Situation. Hast du denn Hoffnung, dass sich so ein digitaler Frachtbrief trotz dieser Widerstände dann irgendwann durchsetzen kann? Oder ist das eigentlich eine Hürde, die eigentlich gar nicht geklommen werden kann?
Doch, der wird kommen, es wird noch dauern. Es macht einfach zu viel Sinn für alle Akteure.
Ja, ja, in der Tat.
Also es gibt keinen, der nicht davon profitiert. Also es muss irgendwann kommen.
Okay, du bist also optimistisch. Sehr schön.
Ja.
Was den Optimismus behalten. Sehr schön. Martin, ein zweites Standbein oder eine zweite Säule, die du vorhin beschrieben hast, ist der gesamte Bereich Nachhaltigkeit und Reduzierung vom CO2-Fußabdruck. Darauf wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen. hast du als wichtige Säule beschrieben. Das ist euch wichtig. Was habt ihr da bisher schon für Erfahrung gemacht? Ich denke so an alternative Antriebe beispielsweise oder andere Wege, um den CO2-Abdruck eurer Flotten zu reduzieren. Beschreib mal, wie ihr an die Sache rangeht und was ihr bisher so dafür Erfahrung gemacht habt, wie weit ihr gekommen seid.
Gerne. Also hier muss ich auch sagen, bei uns war das immer schon eine Herzensangelegenheit. Ja, also es ist nicht erst seit die Nachhaltigkeit Mode geworden ist, haben wir uns damit beschäftigt. Ich kann auch nette Geschichten erzählen. Wenn ich eben am Anfang ins Unternehmen eingetreten bin, habe ich auch schon gesagt, die Nachhaltigkeit, das wird mal ein Trend werden. Ja, habe ein tolles Programm entwickelt, wo wir CO2-Zertifikate einkaufen konnten und den Kunden anbieten, ne, als Substitut. Ja. Und somit bin ich dann zu den Hauptkunden von Gruber damals hingelaufen. Da habe ich gesagt, für nur 0,8% Aufschlag kann ich alle deine CO2-Emissionen in Aufforstprojekte in Südamerika investieren. Es lässt gut sein, ob das dann richtig war oder nicht, aber es war einfach nur ein jugendlicher Ansatz, mal irgendetwas zu machen.
Früher erster Schritt sozusagen.
Genau, das war jetzt vor 15 Jahren, 16 Jahren. Ja. Was glaubst du, wie viele Kunden ich gewonnen habe?
Hat keinen interessiert damals, vermutlich, oder?
Null.
Ja.
Nicht eine Hand angepisst.
Ja.
Dafür.
So viel zum Thema. Also jetzt gerade, als du sagst, das Thema war uns immer schon wichtig. Was meinst du, wie oft ich höre, wie oft ich mit Leuten spreche, die behaupten, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit irgendwie schon in die Wiege gelegt wurde? Ist irgendwie schon immer in der DNA des Unternehmens gewesen. Und dann hörst du so Stories wie deine jetzt hier, wo vor 15 Jahren das überhaupt keinen interessiert hat. Ne? Das sind so die beiden Gegensätze, ja.
Wir haben zum Beispiel vor mittlerweile, glaube ich, 13 Jahren, haben wir die ganze Energiegewinnung auf Biomassekraftwerke im eigenen Haus ausgelegt. Ja. Also wir produzieren als Gruber wesentlich mehr Strom, wie wir verbrauchen, aus Biomasse. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Ansatz damals gewesen. Ja. Oder auch wenn wir neue Gebäude errichten, versuchen wir schon seit immer sehr klimaneutral, würde ich nicht sagen, oder klimafreundlich zu bauen. Ja, das war immer schon so ein bisschen ein Thema für uns. Ja. Biodiesel setzen wir seit 15 Jahren ein. Mhm. Er ist ja dann ein bisschen mal in Verruf gekommen. Aber für mich ist es immer noch eine der tollsten Möglichkeiten. Ja, das setzen wir auch heute noch sehr viel ein. Aber mittlerweile würde ich sagen, ja, was machen wir heute? Also es sind drei Hauptbeine, sage ich mal, wo wir CO2 reduzieren können. Eins ist der Modalswitch, das heißt auf Intermodalität setzen, von eben Short-Sea-Verkehren in die Türkei oder über den Ärmelkanal. Das sind Möglichkeiten und natürlich dann die ganzen Intermodalverbindungen in Europa nutzen. Wir fahren ca. 30.000 Sendungen pro Jahr intermodal. Ja? Also eine ganz schöne Menge. Wir haben auch zum Beispiel in Nürnberg ein Binnenschiffterminal, das wir selbst betreiben. Und das zweite wichtige Standbein sind natürlich die Verwendung der alternativen Kraftstoffe. Ja? Dort, wie gesagt, schon seit, ich sag mal, Ewigkeiten Biodiesel. Wir haben vor 6 Jahren angefangen mit Bio-LNG, das wir heute auch noch in großen Mengen einsetzen. Da muss man denken, dort waren wir auch eine Art der Pioniere, denn da gab es noch keine Tankstelle und so gut wie keine Mengen am Markt. Da haben wir mit einem Partner eine Tankstelle am Brenner gebaut. Ja? Ja, und haben dann anfangs Großteil der italienischen Bio-LNG-Produktion zusammengekauft. Ja? Ja, für ein paar Handvoll LKW. Ja? Das ist nicht so. Ja? Aber heute setzen wir ca. 40 Bio-LNG-Trucks über den Brenner ein. LNG-Trucks dann noch natürlich. Ja. Heute haben wir auch ganz stark auf HVO gesetzt. Da haben wir auch großflächig im Einsatz und natürlich auch E-Trucks. Ja. Vielleicht noch eine interessante Zahl, weil die habe ich erst vor ein paar Tagen in einer Präsentation hier am Brennerroute zeigen dürfen. Heute setzen wir als Gruber über den Brenner 96% alternative Kraftstoffe ein. Mit Durchschnitt, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, die genaue Berechnung, aber zwischen 70% und 80% CO2-Reduktion.
Das in erster Linie Bio-LNG, hast du gesagt, Biodiesel, HVO 100.
Genau.
Und auch noch E-Trucks, tatsächlich?
Ja, E-Trucks, ja.
Ja, hast du ein bisschen so beiläufig erwähnt. Da lass uns bitte auch nochmal einen Schritt tiefer reingehen. Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit E-Trucks, bevor wir gleich nochmal über Wasserstoff sprechen? Das darf man auch nicht vergessen. Aber erstmal eins nach dem anderen. E-Trucks, was habt ihr für Erfahrungen gemacht und wie sind die heute bei euch im Einsatz?
Also E-Trucks ist auch ein heißes Thema. Da pushen wir sehr stark, haben auch sehr viel investiert. Wir sind dabei, auch eigene Ladesäulen zu installieren, also an verschiedenen Standorten. Und vielleicht jetzt mal das Wichtigste vorab. Wir müssen stark unterscheiden in den Anwendungsbeispielen. Ja. Einmal sind wirklich regionale, lokale Verkehre, auch mit kleineren LKWs, 7,5 Tonner, 12 Tonner, ja. Dort haben wir auch etliche in Einsatz. Das waren dann immer Projekte für Kunden. Ja. Zum Beispiel jetzt sind wir gestartet für Siemens. Dort haben wir die Verkehre analysiert, die sie zur Verfügung haben, haben versucht, Rundläufe zusammenzustellen, das Streckenprofil und dann einen LKW dafür ausgerüstet. Und der fährt dort jetzt in Tageseinsatz. Ja. Das sind die klassischen Projektansätze, einzelne Fahrzeuge. Ja. Und eher regional, da ist die Reichweite der heutigen LKWs leicht ausreichend. Ja. Aber wenn wir jetzt von meiner Vision sprechen, dann sage ich ja, Achtung, wir möchten gern über einen Brenner Langstrecke mit Elektrofahrzeugen fahren. Ja. Und glauben, dass es möglich ist. Ja. Und arbeiten an dieser Lösung. Die ist mir viel wichtiger wie die regionalen Verkehre. Ja. Warum? Ja, natürlich, weil mein Hauptgeschäft sind die internationalen Verkehre und Langstrecken und eben nicht die Verfeilung. Ja. Ich glaube, dass wir dort auch zeigen müssen, dass es machbar ist. Ja. Wir haben letztes Jahr schon die ersten regulären E-Trucks über den Brenner laufen lassen, mit allen Unwägbarkeiten und Problemen, die man sich vorstellen kann. Denn es gibt ja noch keine Truck-Tankstellen, also Ladesäulen, die für LKWs hergerichtet sind. Das heißt, wir müssen immer absatteln und tanken gehen. Ja. Es gibt auch noch auch die Verfügbarkeit von der Ladekapazität oder von der Ladegeschwindigkeit ist noch gering. Also es ist also nicht so einfach. Ja. Aber dennoch wollen wir beweisen, dass wir diese Strecke fahren können und, was ganz wichtig ist, erproben und Daten sammeln. Ja. Das ist immer das Wichtigste, damit wir uns herrichten können und planen können, wie wir die Verkehre wirklich darstellen wollen. An anderen Stellen ist es einfacher. In Deutschland haben wir für verschiedene Getränkehersteller Fahrzeuge im regionalen und überregionalen Verkehr im Einsatz Elektro-LKWs. Ja. Das funktioniert tadellos. Ja. Da muss man die ersten paar Wochen hat der Fahrer noch Angst und dann wird er nie mehr Fahrzeug wechseln wollen, ja, weil es viel besser passt. Ja. Aber natürlich, am Anfang, wenn die Anzeige der Batterie nach unten geht, werden die Fahrer recht nervös. Was mache ich jetzt? Wo muss ich hin? Wie geht das? Ne? Und da arbeiten wir jetzt stark dran und hoffen, dass wir so schnell wie möglich in die Masse kommen können.
Und hofft, dass die Preise für Fahrzeuge nach unten gehen. Wie sieht es mit Förderung aus? Bist du ein bisschen enttäuscht, dass auf vielen Seiten die Förderung weggefallen ist? Gerade in Deutschland, ich kenne den deutschen Markt jetzt besonders gut, aber in anderen Ländern, wie sieht es da aus? Ist es durch die Bank weg schwieriger geworden, auch Förderung zu bekommen für solche Projekte?
Ja, es ist sehr länderspezifisch. In Österreich läuft gerade ein Programm, sehr analog zum Deutschen. In Italien gibt es noch so gut wie nichts. Deshalb gibt es auch so gut wie keine Elektro-LKWs in Italien noch. Ja, natürlich, die Preise sind heute viel zu hoch, aber mit der Massenproduktion fallen die dann auch drastisch ab. Also die werden sich bald sehr nah an den Diesel-LKWs ranwagen.
Thema Wasserstoff würde mich noch interessieren. Ich habe kürzlich eine junge Gründerin hier gehabt, von Highlane beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die kennst, die es ermöglichen, dass Unternehmen Wasserstofffahrzeuge testen können, also mieten können für einen bestimmten Zeitraum oder über das Unternehmen dort beziehen können und das ist so ein Pay-per-Use-Modell sozusagen.
Ja.
Auch schon mal nachgedacht, Wasserstoff einzusetzen? Könnte ich mir vorstellen, wenn du mit so vielen verschiedenen Antriebsarten schon Erfahrung hast oder rumgespielt hast, dann müsste sicherlich schon mal Wasserstoff irgendwann bei dir auf dem Tisch gewesen sein.
So ist es. Wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, auf welche Technologie ich setze, dann hätte ich Wasserstoff gesagt.
Okay.
Jetzt glaube ich immer weniger dran. Damals habe ich auch händeringend versucht, ein Auto herzubekommen. Unmöglich gewesen, ja. Wir haben in Bozen seit 20 Jahren eine Wasserstofftankstelle für die lokalen Busse, ja. Und wir hätten problemlos können auch einen LKW dort betanken, ja. Wir haben nie geschafft, einen LKW herzubekommen. Das ist jetzt so zur Geschichte, ja. Auch Wasserstoff, müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Wer hätte gedacht, dass sich die BEV heute so entwickeln und dass auf einmal jeder glaubt, dass auch internationale Verkehre mit E-Trucks abgewickelt werden können. Ja? Wer hätte gedacht, wie weit sich die Batterien entwickeln, wenn wir jetzt schauen, was man glaubt, was in 2 bis 3 Jahren an Batterien rauskommen, ja? Dann wird sich der Elektro-LKW durchsetzen. Ja? So, deswegen sage ich, okay, vielleicht passiert noch ganz viel bei der Wasserstofftechnologie, ja. Aber heute ist einfach der Nutzungsgrad so gering, dass der Preis immer sehr teuer sein wird, ja, vom Treibstoff. Ja. Heute beim Elektro-LKW, lassen wir jetzt mal die Spezialkonditionen unterwegs weg, wenn ich die Ladesäule selber aufstelle und ein paar Fahrzeuge drüber laufen lasse, dann bin ich bei den variablen Kosten sehr schnell schon beim Diesel. Ja. Dann ist halt noch der Einkaufspreis, ja, aber der Einkaufspreis beim Wasserstoff noch mal höher. Ja. Deshalb Wasserstoff, das ist ein Thema, das wir uns noch anschauen müssen. Es wird sicher noch Entwicklungsschritte geben, will ich gar nicht abstreiten. Wir sind auch dort wieder in 2 großen Forschungsprojekten wo wir Wasserstofffahrzeuge testen und erproben. Eins heißt Repower. Das sind auch wieder von der Europäischen Union geförderte Projekte, wo wir zusammen mit den Herstellern an den Fahrzeugen und an den Tests arbeiten. Da werden wir auch jetzt im 25 wieder mit einem Wasserstoff-LKW reguläre Verkehre über den Brenner durchführen. Also in einem Jahr kann ich euch mehr sagen, ja, wie das funktioniert. Aber da sind wir halt schon noch weit weg, glaube ich. Ja.
Ja, man hört so oft diesen Begriff der Technologieoffenheit. Ich glaube, für dich trifft dieser Begriff sehr, sehr gut zu. Du bist technologieoffen, du hast mit vielen Dingen rumgespielt, lässt auch noch die Tür auf und weißt im Prinzip heute auch noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast so ein, genau, jetzt so ein kleines Gefühl dafür entwickelt, dass die Batterietechnik sich enorm stark und enorm schnell verbessert hat, sodass du sehr optimistisch bist, dass deine Strecken in Zukunft auch mit E-Trucks gemacht werden können. Wie weit sind wir noch entfernt? Was glaubst du, wie weit deine Flotte noch davon entfernt ist, CO2-neutral auf den Straßen unterwegs zu sein?
Ja, CO2-neutral.
Ja, ich muss also das Ziel entsprechend hochhalten.
Ja, ich glaube, dass meine Flotte sehr bald sehr nah dran kommt. Ja?
Okay.
Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo der Strom herkommt, ja, und ob das einen großen Einfluss auf den Gesamtlogistikmarkt oder Verkehrsmarkt hat. Ja? Aber wir möchten mit Sicherheit die Vorreiterrolle, die wir heute haben, nicht aufgeben, oder? Deshalb werden wir sicher immer mit vorne dabei sein. Ja? Ich glaube, dass wir in den nächsten paar Jahren, das heißt 3 bis 5 Jahren, sehr, sehr viel noch bewegen können.
Vor allem wird der Kostendruck ja auch immer größer werden. Ne? Also eine traditionelle Flotte zu betreiben, wird in der Zukunft sehr, sehr teuer werden. Das heißt, auch aus Kostengründen muss man jetzt Gas geben, oder?
Absolut.
No pun intended, aber man muss Gas geben.
Man muss Gas geben, ja. Weniger Gas geben, aber schneller sein. Ja.
Aber schneller sein, genau. Was sind so weitere große Herausforderungen, große Pläne, die du in den kommenden 5 Jahren auf das Unternehmen zukommen siehst? Was sind so weitere große Dinge, die du im Auge hast, jetzt mal abgesehen von der Digitalisierung, die wir ja schon besprochen haben, und der Schritt hin zur CO2-Neutralität und alternative Antriebe und so weiter. Was ist eine weitere große Herausforderung? Mitarbeiter wäre wahrscheinlich ein Thema, was mir so spontan einfällt. Gute Mitarbeiter zu gewinnen fürs Unternehmen und auch zu halten. Da gerne noch deine Gedanken zu, wie euch das in Zukunft gelingen kann.
Mitarbeiter halten ist natürlich, finden und halten ist ein großes Thema. Da haben wir auch noch nicht die super Lösung gefunden. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, wir machen viel, was andere auch machen. Ja, sind bei den Bildungseinrichtungen mit dabei. Wir suchen die Leute für den Beruf zu begeistern. Wir versuchen Quereinsteiger zu gewinnen. Wir nehmen bei vielen Veranstaltungen teil, also das, was jeder andere macht. Ja. Wir versuchen sehr viel intern zu kommunizieren. Ja. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist die Unternehmenskultur. Das ist der einzige große Faktor, den wir wirklich bieten können. Die Leute müssen sich wohlfühlen. Die Leute müssen Möglichkeit haben, was zu bewirken. Das Gefühl haben, dass sie als Person, auch wenn sie ganz jung im Unternehmen eingetreten sind, was bewirken können. Ich glaube, dass wir zeigen müssen, dass auch junge Leute Führung übernehmen können und auch schnell aufsteigen können. Das ist ganz wichtig, weil somit begeistern wir junge Leute. Ja. Mhm. Schlimmste ist, wenn 5 alte, graue Männer zusammensitzen, ja, und dann sinnieren, wie der Logistikmarkt früher doch so schön war. Ja. Somit werden wir die jungen Leute nicht begeistern können, dass sie sich aktivieren. Ja. Das heißt, also ich glaube, dass ganz viel die Unternehmenskultur der entscheidende Faktor sein wird. Ja. Und danach, Logistik ist nicht so sexy wie vielleicht andere Bereiche. Ja. Es gibt immer Trendsektoren, die die Leute anziehen. Wir können nicht jeden Trend mitschwimmen. Wir können auch nicht jeden Preis bezahlen. Ja, wenn wir jetzt denken, vor ein paar Jahren waren alle Startups auch im Logistikbereich. Ja. Die haben ganz andere Gehälter und Möglichkeiten geboten, die konnten wir uns klassischen Unternehmen nicht vorstellen. Ja, zum Glück sind wir da nicht mitgegangen, hätten wir nie machen können. Aber die Zeiten ändern sich, ja. Und wir müssen halt schauen, dass wir selbst als Firma, als Firmenkultur interessant bleiben. Ja, und ich denke, dass zum Beispiel auch unser Fokus auf Nachhaltigkeit jungen Menschen ein Spielfeld damit bieten und auch Interesse fürs Unternehmen erwecken, ja. Also die können wirklich was verändern. Mobilität ist einer der größten CO2-Faktoren, oder? Wenn ich in diesem Bereich was bewegen kann, dann trage ich auch beim Großen und Ganzen bei. Und wenn du bei Ruhr bist, sind wir einer der Pioniere in diesem Bereich. Also kannst du wirklich was bewegen.
Ja, das sage ich häufig auch den Leuten. Also wenn dir die Nachhaltigkeit und die Umwelt wirklich am Herzen liegt, dann natürlich kannst du für ein NGO arbeiten, für eine Organisation und da protestieren. Oder du kannst dahin gehen, wo Rubber meets the Road sozusagen,
genau,
wo es tatsächlich wehtut und da, wo du auch wirklich einen Impact haben kannst, wo du tatsächlich mit deinen Entscheidungen und deinen Ideen auch wirklich einen richtigen Einfluss haben kannst. Und da ist die Logistik eigentlich ein gutes Spielfeld für Leute, die es richtig verstehen und dann auch auf fruchtbaren Boden treffen, wie bei euch, wo das Thema anscheinend einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat.
Ja. Und sonst, wenn wir noch von anderen Herausforderungen sprechen, die größte Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben, ist die neue Normalität, sage ich mal, ja. Die extreme Nachfrage nach Flexibilität, ja, nenne ich es mal, ja. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, wenn wir nur denken, den letzten Jahren, nicht? Ich will die gar nicht mehr sagen, Covid, ja, weil es keiner mehr hören kann, aber ja. Von Covid an gab es ständig neue Verwerfungen, ja. Da können wir immer von Krise sprechen oder, oh, jetzt ist was passiert. Nee, das ist das neue Normal. Ja. Es geht rauf und runter mit großen Aufschlägen. Ja. Und da müssen wir uns anpassen. Und das ist eigentlich die schwierigste Herausforderung, die ich sehe. Und das wird leider auch so anhalten. Ja. Jetzt haben wir zum Beispiel, ne, noch vor einem Jahr war Kapazitätsengpass. Ja. Jeder hat gesagt, Fahrermangel, Fahrermangel. Man findet kein LKW mehr. Lieferketten brechen zusammen, ja. Und jetzt haben wir das Gegenteil. Überkapazität an LKWs in Europa, ja. Extremer Preisverfall in bestimmten Branchen. Ist jetzt schon die Bodensohle erreicht, jetzt geht es wieder nach oben, ja. Im Moment profitieren die reinen Vermittler, die keine Assets haben, ja. Ja, so, das muss man sich erst wieder anpassen, nicht? Da leiden wir darunter, ja. Ja, aber es wird sich drehen. Und dann das nächste ist, mit diesen, wenn wir immer noch in dieser neuen Normalität bleiben, die, sage ich mal, wenn ich es so bezeichnen darf, Trends oder wir können es auch sagen, Innovationsschübe oder Änderungen, ja, die Zyklen werden immer schneller. Ja. Wenn wir vorhin haben über Digitalisierung gesprochen, ja, wann war denn das große Modewort, die Digitalisierung, wann ist das gestartet? Vor 8 Jahren, 6 Jahren? Ja?
Digitale Disruption war das große Wort damals, weißt du?
Ja, wann ist es gestartet? Hilf mir. 6, 7 Jahre, länger nicht. Also in unserem Bereich, ja, wo es so richtig eingeschlagen
hat.
Vor 20 Jahren in anderen Bereichen, würde ich mal behaupten.
Ja, okay.
Wir sind immer ein bisschen längst.
Okay. Da hast du recht.
Da muss eine Firma, auch so wie wir in unserer Größenordnung, viel investieren. Ja? Eigene Abteilungen, Innovationsabteilungen, Entwicklungsabteilungen. Aber vielmehr auch der Fokus der Geschäftsleitung muss sich darauf setzen. Ja? Wir müssen uns das Thema zu eigen nehmen und selber auch auskennen und uns damit beschäftigen. Ja, kann ja nicht 20 Themen haben. Ja. So, danach die ganzen Investitionen in Nachhaltigkeit. Wir haben ja schon die ganzen Bio-LNG-LKWs betrieben, wenn es noch kein Kunde was dafür bezahlt hat. Ja. Das heißt, es hat uns Geld gekostet, sehr viel. Ja, haben wir trotzdem gemacht. Ja. So, jetzt kommt die KI-Welle. Oder? Müssen wir uns auch damit beschäftigen. Müssen wir auch was verstehen. Ja. Aber die Mittel sind beschränkt. Sei es finanziell, wie auch ja, der Fokus des Managements. Ja. Wir können nicht 10 Sachen zugleich machen.
Klar.
Ja. Und das ist ein bisschen die Gefahr. Und da denke ich mir immer, wenn wir schon in unserer Größenordnung Schwierigkeiten haben, wie machen dann die Firmen, die noch ein bisschen kleiner sind wie wir? Die haben noch größere Schwierigkeiten. Also ich glaube, das wird sicher die größte Herausforderung in unserem Sektor sein. Und du musst immer das richtige Pferd setzen.
Ne? Ja, also riesengroße Fehltritte darfst du nicht erlauben. Ne? Stimmt schon. Ne?
Nein. Und das ist das größte Problem, ja.
Ja, was vermutlich auch viele davon abhängt, überhaupt sich zu bewegen, überhaupt was zu wagen, weil sie Angst vor Fehltritten haben. Also die Balance zwischen Dinge wagen, aber gleichzeitig irgendwie nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und irgendwie komplett aufs falsche Pferd setzen.
Kann ich absolut verstehen. Kannst absolut verstehen, nur ist halt auch gefährlich. Beides ist gefährlich, oder? Wenn ich den Trend verschlafe, dann haben wir auch ein Problem.
Ja, aber ihr scheint ja an vielen Trends dran zu sein. Also besonders beeindruckt hat mich, was ihr im Bereich Nachhaltigkeit da schon vor vielen, vielen Jahren gemacht habt, auch investiert habt, als es noch ganz, ganz früh war. Und vielleicht werden auch einige dieser Investitionen sich letztlich nicht auszahlen, denn nicht alle dieser Technologien werden sich durchsetzen und einiges habt ihr dann wahrscheinlich auch in den Wind geschossen. Aber so ist es halt und hoffentlich setzt ihr auf ein paar richtige Pferde in der Zukunft und wir können uns in 10 Jahren hier widersprechen und dann von eurer komplett CO2-neutralen Flotte sprechen. Würde ich mir wünschen, auf jeden Fall.
Dann haben wir dieselbe Vision.
Genau, dann haben wir den Kreis geschlossen. Martin, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Schön, dass du dabei warst und mach's gut. Viel Erfolg für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
So, das war der BVL-Podcast mit Martin Gruber von Gruber Logistics. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Sendungen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.